Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und mehrfach Zugehörigkeiten unter südkoreanischen Frauen in Deutschland. Spannendes Thema, gerade natürlich für Berliner Verhältnisse natürlich interessant. Multikultur ist in Berlin nicht nur ein Schlagwort, sondern das ist das gelebte Leben. Und sozusagen Mehrfachzugehörigkeiten ist vielleicht etwas der sperrige Ausdruck, der sozusagen ja das interkulturelle Miteinander sehr gut beschreibt. Auch da ist Berlin der Ort, wo man das erleben kann. Ja, und hier am Beispiel südkoreanischer Frauen finde ich persönlich sehr interessant. Und wir hören dazu in Form einer Selbstdarstellung dieser Arbeit die Autorin selbst, Alexandra Bauer.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für die schöne Überleitung. Und ja, guten Abend zusammen. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, meine Publikation meiner Masterarbeit wirklich auf der Leipziger Buchmesse vorstellen zu können. Das ist echt, hätte ich mir nicht erträumen lassen. Das ist eine ganz tolle Chance für mich, weil das Thema liegt mir wirklich ganz persönlich sehr am Herzen und ich möchte es mit so vielen wie möglich teilen können. Und ja, ganz kurz, ich habe im Rahmen meiner Masterarbeit in der Sozial- und Kulturanthropologie zu den Lebensgeschichten von eben südkoreanischen Frauen und ihren Mehrfachzugehörigkeiten geforscht. Und ich würde gerne mein Thema so knapp wie möglich an meinem Cover festmachen oder zusammenfassen. Man kann es jetzt vielleicht nicht so gut sehen, aber ich kann es ganz gut erklären. Man sieht im Vordergrund eine große traditionelle koreanische Tracht. Und die steht für die südkoreanischen Frauen, die eben hierher migriert sind. Und daneben sieht man drunter so eine Art Bündel. Und da sind eben die Habseligkeiten zusammengepackt, mit denen man vielleicht nach Deutschland migriert ist. Und dann, ganz wichtig für mich, sieht man im Hintergrund noch so eine kleine Kindertracht. Und das steht eben für die Kinder, die die Frauen, oder für die zweite Generation, so wie mich eben. Das bedeutet für mich eben, dass das Buch auch ganz viel mit mir zu tun hat, denn meine Mutter ist Südkoreanerin und mein Vater ist Deutscher und mein Papa ist auch heute Abend hier, worüber ich mich sehr freue. Und ich denke, daran kann ich das dann auch weiter ausführen. Also meine Mutter ist wie alle Frauen, die in diesem Buch zu Worte kommen, in den 70er Jahren als Krankenschwester in einem ganz spezifischen Abkommen zwischen der BRD und Südkorea für die Gesundheits- und Krankenpflege angeworben worden. Vielleicht wissen da einige von Ihnen darüber Bescheid, dass es da so ein Abkommen gab. Und ganz interessant in dem Zusammenhang ist eben auch, dass zur gleichen Zeit eben auch Abkommen zwischen der DDR und Nordkorea abgeschlossen wurden. Darauf gehe ich auch daran ein. Und ja, dieses Thema hat also einen sehr hohen persönlichen Stellenwert für mich. Und das wird auch beim Lesen, glaube ich, sehr deutlich, indem ich immer wieder über mich selbst reflektiere und meine Position während des Forschens und nach dem Forschen vor allen Dingen. Und ich hatte selber seit meiner Kindheit eigentlich immer Schwierigkeiten mit meinen eigenen Zugehörigkeiten und die transnationalen Verbindungen in meiner Familie. Und dann mit der Forschung so eine tolle Chance zu bekommen, dem auf den Grund zu gehen, das war wie eine Reise für mich, in dem ich mich so, also eine Art Selbstfindung, kann man wirklich sagen. Ja, insgesamt habe ich mit 15 Frauen in Berlin und in NRW Interviews geführt, und zwar mit Frauen, die sich entschieden haben, eben hier zu bleiben und in interkulturellen Ehen oder Partnerschaften leben oder gelebt haben, also genauso wie meine Eltern. Und mein Ziel war es, die Alltäglichkeit ihres transnationalen Lebens und ihrer Mehrfachzugehörigkeiten darzustellen. Und ich denke, ein ganz großes Potenzial ist eben die eigene Einschätzung ihrer Migrationsgeschichte. Zum Beispiel bieten wirklich ihre Erzählungen. Ich denke, indem sie eben selbst zu Wort kommen, bietet das ein ganz großes Potenzial, zum Beispiel einzigartige Einsichten in dieses sehr mangelhafte Gastarbeitersystem zu geben. Und ich sage mangelhaft deswegen, weil viele Frauen, mit denen ich gesprochen habe, das gute Gelingen in ihrem Leben von Glück abhängig gemacht haben. Also das Motiv des Glücks, das kam ganz häufig vor in den Gesprächen. Und also zum Beispiel, ich habe Glück gehabt, dass ich auf ein freundliches Kollegium gestoßen bin. Weil sonst hätte ich vielleicht, wäre ich vielleicht wie meine andere koreanische Kollegin krank geworden. Also das kam ganz oft in den Gesprächen vor, dass eben Kolleginnen psychisch krank geworden sind oder die Verträge abgebrochen haben oder sogar Suizid begangen haben. Und das ist völlig unbekannt. Und gerade jetzt, also ich denke, Deutschland befindet sich seit so vielen Jahrzehnten in diesem Pflegenotstand, Pflegepersonalmangel, und man könnte so viel von diesen Frauen lernen, die das eben schon gemacht haben, aber die werden einfach ja nicht gefragt. Genau, und weiter ist es mir ganz wichtig, dass ich eben auch einen politischen Nutzen aus meinen Ergebnissen erziele. Und zwar, was können überhaupt multiple Zugehörigkeiten für Deutschland bedeuten und was für politische Konsequenzen entstehen daraus? Also wenn man zum Beispiel über ja, doppelte Staatsbürgerschaft spricht. Und zusätzlich war es für mich wirklich eine große Chance. Letztes Jahr hat sich das Abkommen zum 50. Mal gejährt. Und dann eben zur koreanischen Migration zu forschen nach Deutschland, vor allem zu den Frauen, das ist eine super Chance gewesen. Und zusätzlich eben aus der zweiten Generation heraus, also aus meiner Position. Also die deutsche Migrationsgeschichte gilt als noch so als undokumentiert. Und dass ich da noch zu dieser Art von unbekannten Vielfalt noch einen Beitrag leisten kann, das war sehr wichtig für mich. Ja, vor allem zum Beispiel war mir gar nicht bewusst, dass die Frauen damals selbst, 1977, als die Ölkrise war, sollten die ersten Südkoreanerinnen wieder ja, nach Südkorea geschickt werden. Und das war den Krankenpflegerinnen oder den Koreanern natürlich nicht recht, wer schon so lange gearbeitet hatte. Und da möchte ich gerne eine Interviewpartnerin von mir zitieren. Als sie merkte, dass die ersten Südkoreanerinnen wieder nach Südkorea geschickt werden sollen, meinte sie, dann haben wir überlegt, Moment mal, warum müssen wir weggehen? Warum haben sie uns hergeholt mit all den süßen Wörtern, dass wir hier bleiben sollen? Wir wären freundlich, gut und jung. Wenn wir zurückgehen, haben wir in Korea genauso Schwierigkeiten. Wir sind doch keine Ware. Wenn sie uns brauchen, einfach holen. Und wenn nicht, einfach wegschicken. Das geht nicht. Und im Zuge dessen haben die koreanischen Frauen tatsächlich ihr Bleibe- und Arbeitsrecht 1977 erkämpft. Und das wusste ich, bis ich ja mit den Frauen gesprochen hatte, auch nicht. Und genau das ist mir so wichtig, dass die Frauen eben selbst zu Wort kommen. Und das tun sie auch mit in anonymisierter Form, mit ihrem Einverständnis. Und indem sie eben durch zahlreiche Zitate selber zu Wort kommen, in meinem Buch, denke ich, widerstehen sie so Stereotypen, die vielleicht über asiatische Migrantinnen oder transnationale Beheimatung in den Medien dargestellt werden. Und genauso habe ich dann auch ein Zitat meinem Titel vorangestellt. Es heißt, von dieser verkniffenen Zugehörigkeit freimachen. Und das, als ich diesen Satz von meiner Interviewpartnerin gehört hatte, war das für mich selbst wie so eine Art, also da ist mir irgendwie die Augen aufgegangen. Es war so ganz befreiend für mich, weil ich selber so lange damit so gehadert hatte mit meinen eigenen Zugehörigkeiten, dass ich eben nur einfach zugehörig sein kann. Aber ja, ich bin jetzt selber in dem Prozess dabei, mich von dieser verkniffenen Zugehörigkeit freizumachen. Und ja, ich denke, sie hat es ganz treffend formuliert und es lohnt sich wirklich. Also diese Geschichten der Frauen sind ganz beeindruckend. Vielen Dank.
Vielen Dank, Alexandra Bauer. Was ich vom Verlag hoffe natürlich, dass weitere Bücher zu diesem oder zu ähnlich gelagerten Themen von Ihnen kommen und natürlich auch beim Weißen See Verlag veröffentlicht werden. Das ist natürlich im eigenen Interesse. Ich würde sagen, dass wir sozusagen die zweite Referentin, Frau Albrecht, hören und dann am Ende, wenn bei Ihnen Fragen aufgetaucht sind, nochmal so eine kleine Fragerunde machen und würde am Klatschen, ich habe das Publikum vorhin so gebrieft, dass wenn Frau Albrecht reinkommt, die Entbehrungen der Anfahrt honoriert werden durch ein Klatschen und das hat super funktioniert. Insofern übergebe ich jetzt das Wort an Frau Albrecht. Sie hat bei uns veröffentlicht diesen Band, In and Out of Iran, die transnationale Verhandlung weiblicher iranischer Identitäten, Berlin, Teheran, Los Angeles. Auch sehr spannend und sie wird Ihnen das Thema jetzt selbst vorstellen.
Ja, guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu können. Lassen Sie mich ganz kurz, bevor ich mein Thema vorstelle, ein bisschen etwas über das ethnologische, ethnografische Schreiben sagen. Ich denke, dass in einer Zeit, die relativ schnell lebig ist und auch von schnellen News und Neuigkeiten lebt, es immer schwieriger wird, Quellen eigentlich nachzuvollziehen. Und damit haben Journalisten Probleme, damit hat die gesamte Medienlandschaft Probleme. Das Großartige und Luxuriöse an der ethnologischen Arbeit und am ethnologischen Schreiben ist, dass wir uns sehr viel Zeit lassen können. Das bedeutet, dass unsere Arbeiten eben manchmal gefühlt ein bisschen später herauskommen als der erste Medienhype, obwohl wir häufig die Themen gefunden haben. Aber es ist so, dass wir eigentlich meistens 1 bis 2 Jahre forschen, dass dieses ethnografische Arbeiten, dieses empirische Vorortsein, etwas selber erfahren, eine ganz zentrale Rolle spielt und dass ich glaube, dass ethnologisches Schreiben jetzt nicht nur akademischer, sondern eben auch essayistischer Natur immer wichtiger werden kann und als alternatives Informationsmedium wirklich interessantes Wissen vermitteln kann und einfach in Thematiken tiefer einsteigen. Ich selber habe eine multilokale Forschung gemacht, das heißt, ich habe in Berlin, in Teheran und in Los Angeles geforscht und habe mich damals dafür interessiert. Ich hatte damals eine Gruppe gegründet in Berlin, die hieß Deutsch im Asyl und habe mit Studenten eine aufsuchende Asylarbeit gemacht. Das heißt, ich habe Menschen in ihrem Weg, in der Grauzone des Asyls begleitet, Deutsch unterrichtet. Das war Ende der 90er Jahre und da kamen damals sehr viele Iraner wieder nach Berlin und ich habe mir die Geschichten angehört und irgendwann sagten meine iranischen Schüler, warum fährst du denn nicht in den Iran, Judith? Wir können nicht mehr, aber du könntest dir unser Land anschauen und unsere Familien besuchen. Das habe ich dann damals gemacht und habe Fotos aus Berlin und Geschichten mitgenommen der Menschen, die weggegangen waren und bin dann umgekehrt nach Berlin zurückgekommen und habe die Geschichten der Familien, unter anderem auch einen Ehering und eine Goldkette, wieder zurücktransportiert nach Berlin zu jemanden, der dort gerne heiraten wollte und die Mutter wollte das Gold auf gar keinen Fall per Post schicken. Und damals reifte dann in mir so der Gedanke, wenn ich eine Doktorarbeit schreibe und ein weiteres Buch, dann würde ich gerne über das Thema Frauen im Iran arbeiten wollen, weil es für mich eine wahnsinnig interessante Erfahrung war, so ein völlig gegenteiliges Bild hier in den Medien gelesen zu haben und dann in ein Land zu kommen und etwas ganz anderes vorzufinden. Das ist sicher immer so, aber im Iran ist es, würde ich sagen, vermehrt so. Ich habe dann das multilokale Forschen gewählt. Heute ist es in der Ethnologie so, dass wir nicht mehr Kulturen auf bestimmte Regionen festlegen, sondern dass wir sagen, kulturelle Bedeutungsproduktionen finden auch deterritorial statt, ja, also habe ich mir angeschaut, die Generation der Frauen, die aktiv bei der Revolution von 1979 aktiv gewesen waren in Teheran und deren Töchter und habe dann in dem Netzwerk dieser Frauen geforscht, das heißt, ich habe mir Adressen geben lassen von bekannten Schwestern, Freundinnen, die migriert waren und habe so ein Netzwerk gesponnen und habe in diesem Netzwerk der Frauen geforscht in 3 unterschiedlichen Städten, habe das über 2 Jahre gemacht und habe letztlich mit 2 Generationen von Frauen über ihre Lebenswelten gesprochen und was mich besonders interessiert hat, war, wie 1979 in einer Revolution, in einer sozialen Bewegung von einer von der Islamischen Republik Iran, aber auch von westlichen Medien ein bestimmtes Bild erzeugt wurde der muslimischen Frau, ja, auch als politisches Kampfinstrument und als Ideologie, also die gute islamische Frau versus der verwerflichen westlichen, das war so die Formel der Islamischen Republik und wie Frauen sich mit diesen Bildern, die politisch und medial auch konstruiert wurden, eigentlich auseinandersetzen. Also was passiert, wenn Bilder so wirkungsmächtig werden, dass, wenn man über sich selber spricht, eigentlich immer mit diesen Bildern in den Medien zu tun hat. Habe dann mit über 90 Frauen Gespräche geführt, habe mit vielen Künstlerinnen auch gesprochen und bin sozusagen diesem Thema der weiblichen Identität und was das eigentlich bedeutet, in der heutigen Zeit Iranerin zu sein und wie eng das gekoppelt ist, diese weibliche Identität an eine politische Revolution, die ein Land komplett verändert hat, die eine historische Zäsur war für alle Menschen in diesem Land. Es gab ein Vorher und ein Nachher. Das Land sah vorher anders aus als nachher. Es gab Bekleidungsregeln, die Körper komplett verändert haben. Und das verhandle ich sozusagen in meinem Buch. Als ich dann mit diesem Projekt zu Ende war, gab es erstmal diese große Leere, wie es immer ist, so, man musste erstmal wieder sich verlieben in ein Thema und in ein anderes Projekt, und dann fing der arabische Frühling an und irgendwie war ich extrem unzufrieden mit der Medienberichterstattung, oder sie hat mir wahnsinnig wenig, ich konnte sie wenig greifen. Ich habe immer die Bilder gesehen und habe gedacht, irgendwie fehlt mir ganz, ganz viel Information, und habe dann die Entscheidung getroffen, nach Libyen zu gehen, nach Benghazi, und habe das mit der Unterstützung des Mittelmeerzentrums aus Bochum getan, die eine Forschung dort finanziert haben, und wollte dort zu dieser aufkommenden neuen Frauenbewegung Kontakt aufnehmen und wollte, nachdem ich ja in meinem ersten Buch mich retrospektiv mit einer Revolution beschäftigt hatte, also nur aus den Erinnerungen der Frauen eine Revolution rekonstruieren konnte, dachte ich, wäre es unendlich spannend, mir anzuschauen, was ist denn, wenn ich mir wirklich eine Frauenbewegung anschaue, die gerade im Entstehen ist, wo gerade alles passiert, wo gerade die Revolution stattgefunden hat, und hatte dann eine sehr relativ kurze, aber sehr, sehr intensive Zeit 2012 dort und bin mit dem Versprechen weggegangen, wiederzukommen, und dann wurde die Situation vor Ort leider so gefährlich, dass ich nicht wiederkehren konnte. Al-Qaida landete, ISIS landete, diese ganze Bewegung war unendlich gefährdet. Mir hat dieses Projekt auch keiner in Deutschland mehr gefördert, weil es einfach auch zu gefährlich war. Also das war, und jetzt saß ich mit diesem unendlich vielen Material da und mit dem Versprechen, etwas darüber zu schreiben. Und das ist das nächste Buch, was ich im Weißensee Verlag Anfang nächsten Jahres, Ende diesen Jahres veröffentlichen werde. Und zwar ist das ein ethnografischer Essayband über diese Zeit in Libyen und vor allem über die Begegnungen mit den unterschiedlichen Personen dort. Genau, vielleicht stoppe ich an der Stelle. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, Judith Albrecht, für sozusagen die Darstellung des Themas, aber auch das nochmal Offenlegen auch der persönlichen Beweggründe, warum man eigentlich sich in eine solche wissenschaftliche Arbeit vertieft, die natürlich denn ein Stück weit mehr ist, als man ja Wissenschaft eigentlich bezeichnen kann. Das ist ein Stück weit auch eine Lebenshaltung, und auch der Versuch, da an Quellen und an gelebtes Leben heranzukommen, was man sonst halt nicht zu greifen bekommt. Und was einem auch letzten Endes keiner so gibt, und in den Medien da oft auch ein ganz falsches Bild oder ein anderes, verkürztes, auch deformiertes Bild zusammengestellt wird. Und sozusagen da in die Länder selbst zu fahren und da sozusagen mit den eigenen Erlebnissen und auch mit den Informationen und Erfahrungen der Inländer wieder zurückzukommen und darüber zu schreiben. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen an die beiden Referentinnen? Ja, ob wir da ein Mikrofon hinbekommen können? Ja, Hilfe kommt in Form eines Mikros.
Die naheliegende Frage an Sie, die Sie über die südkoreanischen Frauen gefragt haben. Sie haben eindrucksvoll dargestellt, dass es für Sie auch eine persönliche Ich-Erforschung war. Aber was ist es für eine Erforschung der südkoreanischen Frauen? Was ist dabei herausgekommen?
Das jetzt so, ja, vielen Dank für die Frage. Das ist eine sehr große Frage. Ich denke, das Wichtigste, was man da jetzt so kurz sagen kann, ist einfach die Bekanntmachung der Geschichte. Es ist so eine große Vielfalt und eine ganz unbekannte Vielfalt in der deutschen wie in der koreanischen Migrationsgeschichte. Und bisher ist zur ersten Generation, die eben durch die Abkommen mit den Krankenschwestern und aber für koreanische Männer als Bergarbeiter nach Deutschland, kaum erforscht ist. Und ich denke, also über die erste Generation gibt's schon kaum etwas. Und dann die zweite Generation, jetzt ist ja schon die dritte Generation da. Ja, es ist mir ein ganz wichtiges Anliegen gewesen, überhaupt bekannter zu machen. Und das jetzt also ich hätte niemals überhaupt gedacht, überhaupt meine Masterarbeit veröffentlichen zu können im Weißensee Verlag. Und jetzt noch auf der Buchmesse, ja, einigen von Ihnen das noch vorzustellen, das ist schon ein kleiner Beitrag, denke ich. Ja.
Und letzten Endes muss man ja auch mal sehen, dass man über solche Arbeiten Wissenslücken schließt und über das Schließen von Wissenslücken sozusagen auch miteinander ins Gespräch kommen. Und Leute, die man interviewt, die vielleicht über das Interview zum ersten Mal auch, indem sie über ihre eigene Identität sprechen, auf Tuchfühlung mit sich selbst kommen, das finde ich also auch schon einen großen Mehrwert, den eine solche Arbeit in der Arbeitsweise, nämlich Interviews zu führen, mit sich bringen kann. Ja, und letzten Endes, dass man über das, was an Erfahrungswissen in den Interviews aufscheint, da miteinander ins Gespräch kommt und sozusagen einander kennenlernt. Ich glaube, dass man sozusagen proaktiv andere kennenlernt. Daran hapert es eigentlich so generell, wenn wir auch sozusagen die Flüchtlingsbewegung nach Europa uns heute anschauen, dass man da so sehr feilschnell sich auf seine nationalen Grenzen bezieht und auf seine Vorurteile stützt und sich dahinter verschanzt. Ja, bitte.
Ich würde gerne noch was ergänzen, und zwar: Frauen sind in der Migrationsforschung über viele, viele Jahrzehnte nicht wirklich als eigenständige Akteurinnen wahrgenommen worden. Das ist eigentlich erst seit den 70er Jahren so, dass es da eine Wende gab in der Aufmerksamkeit. Also Frauen waren häufig, ne, die im Familienzusammenhang migriert sind. Frauen waren diejenigen, die ihren Ehemännern gefolgt sind. Frauen waren natürlich Mütter etc. Aber dass sie als eigenständige Akteurin, sagen wir mal, im politischen oder im Arbeitsbereich untersucht worden wären, das ist eigentlich erst etwas, was seit den 70er Jahren stattfindet. Und ich komme gerade heute von einer Eröffnung einer großen Veranstaltung in Nienburg zum Thema Migration und Frauen. Und habe dort diese Veranstaltungsreihe eröffnet. Und das Interessante war, dass man immer so anspricht gegen so bestimmte Essentialisierungen. Ja? Also das ist eine Tendenz anscheinend des Menschen, dass wenn zu viel Fremdes erstmal auf einen einwirkt, man natürlich gerne Kategorien hat. Ja? Und man möchte gerne Dinge einordnen. Das ist erstmal dem Menschen immanent und das ist auch nichts Falsches daran. Was wir Ethnologen versuchen, ist, diese Kategorien einfach beweglicher zu machen und zu sagen, ja, es gibt Kategorien, aber die sind eben nicht starr. Und für mich ist zum Beispiel so eine Arbeit meiner Kollegin unendlich wichtig, weil ich sagen kann, wow, ich habe die Erfahrung von iranischen Frauen im Exil aufgezeichnet, dokumentiert, und hier habe ich eine Arbeit über ganz andere Frauen in Deutschland, die gekommen sind, und die haben eine ganz andere Erfahrung auch gemacht aufgrund ihrer anderen Beweggründe, ja. Also es ist etwas völlig anderes, ob man exiliert zum Beispiel in einem Land ist oder ob man die Möglichkeit hat, zurückzugehen. Es ist etwas völlig anderes, ob man Integrationsmöglichkeiten hat, weil man zum Beispiel über ein Studium hierher kommt oder ob man halt keine Arbeits- oder Ausbildungsmöglichkeiten hat. All diese Dinge machen unendlich viele Unterschiede in der Erfahrungswelt von Menschen und so setzt sich dann das Puzzle eigentlich zusammen, ja.
Das ist ein gutes Stichwort, dass sich ein Puzzle zusammensetzt. Also wenn Wissenschaft oder wenn auch die Veröffentlichung von Wissenschaft dazu beitragen kann, dass sich Wissenslücken füllen, dass sich ein Puzzle zusammensetzt, dass man sozusagen also ein Bild bekommt, das man vorher nicht hatte, und dann ist das, glaube ich, ganz viel. Und mit dem Weißen See Verlag wollen wir dazu beitragen. Das ist noch der kleine Werbeblock. Ich bedanke mich bei Judith Albrecht und bei Frau Bauer, dass Sie beide den Weg hierher gefunden haben, den Weg zu unserem Verlag gefunden haben. Und wir danken Ihnen. Dankeschön. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.